Bei Johannes lesen wir: Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jeder, der an mich glaubt, so sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Das ist Gottes Wort. Liebe Greifbargemeinde, in unserer Wohnung in Münster, als unsere Kinder klein waren, stand abends immer ein Glas Wasser auf der Waschmaschine am Eingang der Küche. Denn regelmäßig kam eines unserer Kinder in der Nacht zu uns ins Schlafzimmer und regelmäßig hörten wir es in die Dunkelheit hinein flüstern: Ich habe Durst. Und regelmäßig antwortete aus irgendeiner Tiefe heraus die beste Ehefrau von allen: Steht auf der Waschmaschine. Unser Service war also nicht so gut wie der bei Bert, aber das Gefühl war dasselbe wie bei Ernie. Durst, richtig schlimmer Durst, ist kaum auszuhalten. Das wissen nicht nur Kinder in der Nacht, das wissen auch Gärtnerinnen in der Mittagshitze, das wissen Wanderer an heißen Tagen, das wissen Läufer, die der nächsten Verpflegungsstation entgegeneilen. Durst ist ein sehr intensives Empfinden, ein starkes Verlangen. Das Wort allein schon, Althochdeutsch, steht für die Trockenheit in der Kehle. Es zieht sich alles zusammen. Das Schlucken fällt schwer. Der Mund ist staubtrocken. Die Zunge klebt am Daumen. Spürt ihr es schon? Und dann trinken. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich eine Flasche Franziskaner Weißbier hier vor euch. Habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber ihr kennt das, man möchte die Ostsee leer trinken. Dieses Ploppen, wenn die Flasche aufgeht. Das Gluckern beim Eingießen. Das Kondenswasser außen am Glas. Der erste Schluck rinnt die Kehle hinunter. Kühl, frisch, pure Erlösung. Kein Wunder, dass vom Durst in der Bibel immer wieder die Rede ist. Nicht nur in diesem körperlichen Sinn. Wir können vom Durst auch im übertragenen Sinn sprechen. Und dann steht Durst für alles, wonach wir streben und wonach uns verlangt. Der Mensch ist das durstige Wesen. Und sein Durst ist immer nur für den Moment zu stillen. Irgendwann kehrt er zurück voller Verlangen. In der Sprache der Bibel ist das Wort für Seele und das Wort für Kehle ein und dasselbe Wort. Die Seele und der Durst sind darum nahe Verwandte. Und so kann es immer wieder mal in der Bibel heißen, unsere Seele dürstet. Sie dürstet nach Gemeinschaft. Sie dürstet vielleicht nach Gerechtigkeit. Vielleicht dürstet sie nach Liebe, nach Anerkennung, danach gesehen, wahrgenommen zu werden. Vielleicht dürstet sie nach Ruhe oder nach einem sicheren Zuhause. Der Mensch ist das durstige Wesen. Seine Seele ist wie eine Kehle, die immer wieder dürstet. Und natürlich ist es irgendwie auch naheliegend, dass in einer so trockenen Gegend wie dem Nahen Osten Wasser für alles Gute steht, das den Durst des Menschen löscht. So wie der Mensch als durstige Kehle gesehen wird, so wird immer wieder von Wasser geredet, wenn es darum geht, das Gute zu beschreiben, das Gott für die Menschen tut. Der Mensch hat Durst und Gott gibt Wasser. Bis dahin ist das alles klar. Und auf diesen Nenner lassen sich viele Geschichten in der Bibel bringen. Ganz oft geht es um realen, um körperlichen Durst und um frisches Wasser. Mose in der Wüste mit dem Volk und er haut gegen einen Felsen und es kommt frisches Wasser heraus. Aber oft geht es auch um den Durst im ganz übertragenen Sinn, um all das, wonach sich unsere Seele sehnt. Und dann auch um die Erfüllung, die diesen Durst stillt. Um Ruhe, ein Ohr, das uns hört, ein Auge, das uns sieht, Schutz und Geborgenheit. Und am Ende, wenn wir das alles angeguckt haben, geht es in der Bibel immer um einen ganz bestimmten, um einen letzten und um einen entscheidenden Durst. Wonach sehnt sich unsere Seele? Anders gefragt, was meldet sich da eigentlich zu Wort, wenn wir so ein unerhörtes Sehnen in uns verspüren? Der Mensch ist bedürftig und darum ist er verlangend. Und selbst wenn das ein oder andere Verlangen gestillt ist, hört er nicht auf zu dürsten. Es geht immer weiter. Irgendwie ist die Seele des Menschen nie so ganz zufriedenzustellen. Ein Beter im Alten Testament bringt das treffend auf den Punkt. Er schreibt, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und jetzt kommt's. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich nur dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Am Ende also schreit unsere Seele vor allem nach einem, nach Gott selbst. Am Ende kann nichts unsere Sehnsucht stillen, unseren Durst stillen. Wir bleiben untröstlich, wenn wir nicht mit Gott selbst verbunden sind. Wir sind so gebaut, wir sind dazu bestimmt, mit Gott zu leben. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns selbst der Liebe Gottes verdanken. Wir brauchen die Nähe und Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Hoffnung, dass wir nicht eines Tages einfach nur verlöschen, sondern dass wir heimkehren dürfen zu dem, dem wir uns verdanken. Danach schreit unsere Seele. Das meldet sich in uns, wenn wir diese tiefe und nicht stillbare Sehnsucht, diesen schmerzhaften Durst in uns verspüren. Das Volk Israel hat diesen Durst immer wieder zum Ausdruck gebracht, in Liedern und Gebeten. Sie lebten ja von Gottes Versprechen, euer Durst soll gestillt werden. Lebendiges Wasser will ich euch geben. Darauf lassen sich viele Versprechungen in der Bibel zusammenfassen. Lebendiges Wasser will ich euch geben. Wartet nur, eines Tages wird eure Sehnsucht gestillt. Gott selbst bei euch. Und dann wird alles Zerbrochene heil, alles Schwere leicht, alles Schuld vergeben. Und so warten sie, auch in den Tagen von Jesus. Und so feiern sie ihre Feste. Zum Beispiel das Laubhüttenfest. Sie erinnern sich beim Laubhüttenfest an die lange Wanderung durch die Wüste und auch an den Durst, den sie da hatten und an die Hütten, in denen sie unterwegs gewohnt haben. Keine festen Häuser, nur Zelte, Laubhütten. Und sie feiern ihre Hoffnung. Eines Tages, das glauben sie ganz fest, eines Tages wird Gott kommen und lebendiges Wasser für unsere durstigen Seelen ausschütten, so wie wir es im Lied vor der Predigt gesungen haben. Und dann wird endlich alles gut. Und genau an dieser Stelle passiert es. Und ich lese uns nochmal vor, was Jesus hier tut. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jeder, der an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Jesus hat hier wirklich einen großen Auftritt und er hält keine Rede. Er bittet nicht höflich darum, in einer kurzen Predigt so ein paar Dinge noch mal eben ein bisschen erörtern zu können. Er schreit: Hat jemand Durst? Ist da jemand, der wirklich Durst hat? Und wenn da jemand ist, der Durst hat, nur her zu mir, kommt zu mir. Denn bei mir gibt es, wonach ihr euch verzehrt. Gott selbst, lebendiges Wasser, Gottes Liebe in euer Herz, bei mir fängt das alles an. Alles soll neu und heil werden. Kommt ihr nur her zu mir. Und das gab einen ziemlichen Skandal. Aufsehen, Debatten, Streit. Was bildet er sich eigentlich ein? Kommt doch aus Nazareth. Was soll da schon Gutes herkommen? Aber manche waren auch berührt, fühlten sich angesprochen und angezogen von diesem merkwürdigen Prediger, dem Zimmermannssohn aus Nazareth. Nur mal genau hingeguckt. Was sagt er da eigentlich? Wozu ruft er? Was bietet er? Wir müssen uns das einen Moment noch anschauen und mir haben sich dabei drei Fragen aufgedrängt. Drei Fragen, die zunächst einfach klingen, aber alles andere als einfach sind. Erstens, was ist das eigentlich, lebendiges Wasser trinken? Zweitens, wie bekomme ich dieses Wasser? Und drittens, wann bekomme ich dieses Wasser? Was ist das? Wie geht das? Wann kommt das? Also die erste Frage, was ist das eigentlich, lebendiges Wasser trinken? Ich muss den Vergleich hier verlassen. Ich muss unmittelbar sprechen. Und das Schwere mit diesem Evangelisten Johannes, dessen größter Freund ich, glaube ich, nicht mehr werde, weil er scheint immer so klar zu sein und so konkret, und wenn man dann genauer fragt, wird es ganz furchtbar schwierig. Das Schwierige bei dem Johannes ist, dass er immer so schöne Bilder mit auf den Weg gibt, und wenn man dann fragt, was das bedeutet, wird es schwierig. Also die Geschichte vom Durst und vom Wasser ist ja erstmal ziemlich klar. Aber was bedeutet das denn, wenn durstige Menschen lebendiges Wasser trinken? Jesus redet hier erst von dem Bild des Wassers und dann redet er ohne Bild vom Heiligen Geist. Das lebendige Wasser zu trinken und den Heiligen Geist zu empfangen, das ist ein und dieselbe Sache. Der Heilige Geist ist ja nicht irgend so ein Ding, so ein Fluidum, irgend so ein merkwürdiger Geist. Er ist ja Gott selbst bei uns. Der Heilige Geist ist Gott selbst in uns. Der Heilige Geist ist Gott selbst in unserer Mitte. Lebendiges Wasser trinkt, wer den Geist Gottes empfängt, aufnimmt, in sich wohnen lässt und bei sich regieren lässt. Und wo das geschieht, da erfüllt sich offenbar unsere tiefste Sehnsucht. Da wird getröstet, denn der Geist ist ein Tröster. Da wird verstanden, denn der Heilige Geist ist ein Lehrer. Da wird Umkehr in Gang gesetzt, denn der Heilige Geist deckt Schuld auf. Da wird vor allen Dingen Jesus in die Mitte gerückt, denn der Heilige Geist hat nur ein einziges Lieblingsthema und das ist Jesus. Wo er in uns wohnt, wird uns Jesus immer wichtiger. Wir staunen dann über die Hingabe von Jesus. Wir begreifen, was er für uns tat. Nicht als ein korrekter Satz des christlichen Glaubensbekenntnisses, sondern etwas, über das wir gar nicht aufhören können zu staunen. Wir empfangen einen tiefen Frieden, weil wir jetzt endlich daheim sind. Wir spüren eine wachsende Liebe zu Jesus und zu allem, was Jesus liebt. Und darum ist immer da, und da springt Johannes in seinem Bild ziemlich mutig, das ist ein anderes Problem, aber er springt, denn immer da, wo der Geist kommt, wo lebendiges Wasser fließt, sprudelt und fließt es hinaus ins Land. Wo der Geist einzieht, entsteht nicht eine selbstverliebte, ich-bezogene Frömmigkeit. Der Strom lebendigen Wassers will ins Land hinaus. Man wird das merken, wenn der Geist in uns wohnt, dann werden Menschen in unserer Nähe erfrischt, gestärkt und irgendwie spüren, dass auch ihr Durst gestillt wird. Man kann auf diese Weise geradezu die Geister unterscheiden, ob Menschen in unserer Nähe aufblühen oder ob wir das Leben aus ihnen heraussaugen, sie also nur erschöpfen und noch mehr durstig machen. Paulus wird das einmal auf einen ganz klaren Nenner bringen. In seinem Schreiben an die Christen von Rom wird er fragen, was tut eigentlich der Heilige Geist? Und er wird antworten, der Heilige Geist sorgt dafür, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird, wie lebendiges Wasser, ausgegossen in unsere durstigen Herzen, für uns und für andere. Worum geht es hier? Naja, die Pointe ist, dass wir noch einmal begreifen, worum es im christlichen Glauben geht. Worum also geht es im christlichen Glauben? Es geht nicht zuerst darum, dass wir bessere Menschen werden und uns mehr Mühe geben, das Gute zu tun und besonders lieb zueinander zu sein. Der christliche Glaube ist nicht zuerst Moral. Es geht auch nicht darum, dass wir tiefere Kenntnisse erwerben und den Lehrsätzen des Glaubens zustimmen. Der christliche Glaube ist nicht zuerst Lehre. Es geht auch nicht darum, dass wir uns besser fühlen und von guten Empfindungen durch den Tag getragen werden. Der christliche Glaube ist nicht zuerst Gefühl. Worum geht es dann im christlichen Glauben? Es geht darum, dass Gott in uns wohnt, in uns regiert, unser Handeln, Denken und Fühlen steuert, unseren Durst stillt, uns von den trüben Quellen fernhält, die alles versprechen und nichts halten und noch niemanden wirklich in seinem Durst gestillt haben. Es geht um den Vater, um den Sohn und um den Heiligen Geist, aber um diese drei, nicht fern im Himmel, sondern hier in uns und unter uns. Jetzt, jetzt und heute Abend und in dieser Nacht und am nächsten Morgen und durch die ganze neue Woche hindurch und auf den Gipfeln wie in den Tälern. Und wenn es hart wird und wenn es ganz schwer wird und wenn wir besoffen sind von unseren Erfolgen, und wenn unsere Gefühle Achterbahn fahren, er ist da, wohnt in uns. Und wir sind sein Eigen, lebendiges Wasser für durstige Seelen. Und dass ich es weiß und dass es mich trägt, nicht mehr und nicht weniger. Wie aber, zweite Frage, wie bekomme ich dieses Wasser? Jesus ruft, wen da dürstet, der komme. Nun muss ich gar nicht fragen, weil diese Frage stellt sich ganz von alleine, wenn wir nur zugehört haben. Habe ich eigentlich dieses lebendige Wasser schon getrunken? Ist das alles so bei mir der Fall? Und jetzt, liebe Gemeinde, müssen wir richtig aufpassen. Manche Prediger fragen furchtbar gerne in ihren Predigten viele Fragen. Sie schildern das Gute, das Gott gibt, und dann fragen sie, und wie hältst du es mit Jesus? Was erlebst du mit dem Herrn? Sie wechseln an dieser Stelle immer ganz gerne in das vertrauliche Du. Und liebe Gemeinde, das ist gar nicht so ungefährlich. Ich sage das, weil wir sprechen gerade viel über diese Dinge mit unseren lieben Studenten, die das Handwerk des Predigens lernen wollen. Darf man eigentlich solche Fragen stellen? Darf man die Gemeinde so anreden? Wie hältst du es mit Jesus? Meine Antwort lautet, ja, auf jeden Fall und Vorsicht, Falle. Ja, auf jeden Fall, denn diese Frage stellt sich doch jetzt ganz von alleine, wenn wir denn bei Sinnen sind. Sind wir durstig? Ohne Frage. Sehnen wir uns nach all diesem Guten? Doch ganz sicher, oder? Wenn wir nicht betäubt sind durch all das Vorläufige und Kurzlebige, dann werden wir uns doch nach dem sehnen, das nicht vergeht. Dann zieht es uns doch zu Quellen, aus denen lebendiges Wasser sprudelt. Und dann werden wir fragen, ob wir denn haben, was uns hier versprochen wird, oder ob wir nur in einem ganz äußerlichen Sinn dazugehören, ohne jemals wirklich erfahren zu haben, was es heißt, wenn Gott unser Leben bewohnt. Also man darf so fragen. Aber Vorsicht, Falle. Denn letztlich kann es passieren, dass wir bei dieser Frage stecken bleiben und dass wir dann nur auf uns schauen. Sie wirft einen prüfenden Blick auf unser Leben, all das, was da aufgezählt wurde. Habe ich davon auch nur ansatzweise etwas schon einmal erlebt? Und was, wenn nicht? Der Blick ruht auf uns und dann klammert er sich fest an uns und kommt nicht wieder los und es wird immer dunkler und immer trauriger in uns. Wir spüren den Durst, aber wir denken, ach ja, wir sind ja meilenweit von der Quelle entfernt. Das nennt Martin Luther das Gesetz. 1531 hat er über diesen Bibeltext gepredigt und er hat gesagt, das Gesetz macht einen Durst und führt zur Hölle. Das Gesetz bringt mich in Angst, dass ich durstig werde. Es macht, dass wir erschrecken. Das ist vielleicht nötig. aber es trifft uns nicht, damit wir dabei bleiben. Es trifft uns nicht dazu, dass wir unseren Blick immer tiefer in uns selbst hineinbohren. Es trifft uns, damit wir erschrecken und dann ganz schnell Hilfe suchen. Aber wie? Nun, Jesus sagt nicht auf dem Höhepunkt des Festes: Prüft doch bitte mal, ob ihr euren Durst an der richtigen Quelle stillt. Jesus sagt nicht: Schaut bitte mal richtig lange nach, wie es in euch aussieht. Er sagt: Ist da jemand, der Durst hat? Wer immer das hört, komm, trink, empfange, glaube. Es ging heute schon mal ins Westfälische, jetzt geht's nochmal ins Westfälische, denn bei uns in Westfalen heißt es, wenn die Großmutter das Enkelkind zu sich ruft: Komm mal bei die Oma. Komm mal bei die Oma. Das ist beste Grammatik des Glaubens. Also auf Westfälisch sagt Jesus: Wenn du Durst hast, dann komm mal bei Jesus. Mehr ist nicht vonnöten. Komm zu Jesus, für den Rest sorgt er. Komm mit deinem Durst. Komm, wenn du merkst, dass da mehr Sehnsucht ist als Erfüllung. Komm, wenn deine Gefühle gerade nicht erhaben sind. Komm, wenn du müde bist und ohne Kraft. Komm, wenn du vieles nicht verstehst. Komm, wenn dir dein Glaube vielleicht schon länger abhanden gekommen ist, die anderen haben es nur noch nicht gemerkt. Komm, wenn du eigentlich bisher noch nie wirklich gekommen bist. Komm mal bei Jesus, wie du bist. Komm, trink, glaube. Komm zum Abendmahl mit dürstender Seele und mit offenen Händen. Jesus, Ernie, ich bin so durstig. Komm, wenn wir beten mit dürstender Seele und schlichten Worten: Jesus, ich brauche lebendiges Wasser. Komm und such die Stille. Halt das mal aus, vor einem Kreuz, an einem stillen Ort. Setz dich einfach Jesus aus, er ist da. Und dann bitte ihn: Herr, ich brauche den Heiligen Geist. Das nennt Luther das Evangelium. Das Gesetz macht nämlich einen Durst und führt uns zur Hölle. Das Evangelium tränkt uns wieder und führt uns zum Himmel. Aber letzte Frage: Wann bekomme ich denn dieses Wasser? Nun, da ist eine winzige Merkwürdigkeit bei meinem speziellen Freund Johannes in seinem Wort hier, eine winzige Merkwürdigkeit, denn Jesus ruft auf dem Fest: Kommt zu mir und trinkt. Das klingt wie am 9. November 1989, als Günter Schabowski gefragt wurde, wann denn die Mauer aufgehe. Er kramte in seinen Papieren und sagte dann: Ja, jetzt, das gilt sofort, unmittelbar. So klingt das auch hier. Jesus sagt: Dürsten kommen, trinken fertig. Und dann kommt Johannes, Evangelist, meldet sich zu Worte und sagt Folgendes: Das sagte er vom Heiligen Geist, der aber noch nicht da war, weil ja Jesus noch nicht verherrlicht war, sprich gekreuzigt, auferstanden und zum Vater erhört. Das klingt nun eher wie: Jetzt noch nicht. Das klingt nicht nur so, das steht da auch so. Noch nicht. Also was denn nun? Jetzt sofort, das gilt unmittelbar. Oder noch nicht, Schabowski oder Johannes? Ohne Bild. Haben wir den Heiligen Geist oder haben wir ihn nicht? Wir könnten ja denken: Nun ja, auf dem Fest damals lag das ja auch wirklich alles noch vor ihnen. Jesus war noch nicht gekreuzigt, gestorben und zum Vater erhöht. Aber heute ist das doch alles schon geschehen, denn Jesus ist gekreuzigt, auferstanden und zum Vater erhöht. Und Pfingsten haben sie damals ja auch eigentlich schon erlebt. Der Geist ist gekommen, damit dürfte sich für uns das noch nicht doch erledigt haben. Oder? Nein, nicht erledigt. Es bleibt dabei. Es geht immer wieder nur so. Wir spüren unseren Durst. Unsere Seele ist das schlechthin durstige Organ. Und wir stehen immer in der Gefahr, dann diesen Durst in eher trüben Quellen zu stillen. Wir brauchen immer wieder den Ruf von Jesus: Hat da jemand vielleicht Durst? Dann komm aber Jesus. Und dann stillt er unseren Durst und wir schmecken das lebendige Wasser. Und der Heilige Geist tut seine Arbeit in unserem Inneren. Und dann geht es wieder von vorne los. Und so bleibt das. Erst einmal. Am Ende der Bibel, ganz am Ende, da löst sich dieser Knoten. Da erzählt der Johannes ganz am Ende seines Buches mit dem Titel Offenbarung, es wird ein Strom lebendigen Wassers vom Thron Gottes ausgehen. Und auf beiden Seiten dieses Stroms werden Bäume wachsen. Und diese Bäume werden 12-mal im Jahr Frucht bringen. Und die Blätter dieser Bäume werden die Medizin sein. Diese Blätter werden die Völker heilen. Was für ein Bild. Die Heilung der Völker. Wer wird dann dabei sein? Die Rechtgläubigen, die Frommen, die mit der weißen Weste, die alles hübsch beieinander haben? Nein, denn zum allerletzten Mal in der Heiligen Schrift ergreift Jesus das Wort. Und seine allerletzten Worte in der Bibel lauten folgendermaßen: Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer ist am Ende dabei? Der, den dürstet. Und der kommt bei Jesus. Wir kommen als die Durstigen, wir empfangen umsonst. Und an diesem Tag wird es kein noch nicht mehr geben. Dann wird es nur noch Erfüllung und Vollendung geben. Aber liebe Gemeinde, eben erst dann. Bis dahin gilt, Tag für Tag. Hat jemand Durst? Dann komm aber Jesus. Und immer wieder werden wir es schmerzhaft spüren, noch nicht vollkommen, noch nicht endgültig. Und umso dringender brauchen wir die Tage und die Orte, an denen uns Jesus zu sich ruft und lebendiges Wasser austeilt. Und dass wir hier gleich heute Abendmahl feiern dürfen, das ist einer der schönsten, einer der vornehmsten, einer der erfüllendsten Orte. Da hören wir es gleich ganz persönlich und in dichter Gemeinschaft. Wenn du Durst hast, komm, nimm, trinke, glaube. Hier ist für dich, durstigen Menschen, Wasser des Lebens, Heiliger Geist, Gott bei uns, Anfang der Heilung, Beginn einer neuen Welt. Und dann, spätestens, wenn ich jetzt schon, ruft Gottes durstiges Volk voller Erwartung. So sei es.